Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Landsleute, liebe Hörerinnen und Hörer von nah und fern. Ich bin Astrid Weiß, arbeite bei der deutschen Sendung von Radio Temeswar und begleite Sie heute durchs Funkmagazin, in dem es Interessantes aus dem ungarischen Bonn hört, aus der Banater Hecke und Heide sowie aus Siebenbürgen zu berichten gibt. Bleiben Sie dran! Mit dem ersten Beitrag gehen wir zu dem Kollegen in unserem deutschsprachigen Journalistenverein, der ganz weit westlich wohnt und arbeitet. Das ist nämlich Thomas Wagner vom Deutschlandfunk. Er nahm in diesem Jahr am sogenannten Großen Sachsentreffen in Hermannstadt teil. Die Siebenbürger Sachsen leben heute hauptsächlich verstreut in ganz Deutschland, manche auch in Österreich und in den USA. Ihre Heimat ist aber Siebenbürgen, die Region im heutigen Rumänien, in der sich vor 8 Jahrhunderten Anwanderer aus Deutschland ansiedelten und eben zu Siebenbürger Sachsen wurden. Vor genau 800 Jahren sicherte ihnen der damalige ungarische König Andreas II. Umfangreiche Rechte zu. Und das wurde Anfang dieses Monats beim Sachsentreffen in der siebenbürgischen, wenn man so will, Hauptstadt Hermannstadt mitten in Rumänien groß gefeiert. Was es mit der Region Siebenbürgen auf sich hat und warum überhaupt die Siebenbürger Sachsen Sachsen heißen, hat Thomas Wagner erfahren und stellt seine Reportage unter dem Titel »Selbst der Staatspräsident ist einer von ihnen. 800 Jahre Freiheitsbrief für die Siebenbürger Sachsen im heutigen Rumänien«.
Spätmittelalterlich anmutende, sorgsam restaurierte Häuserfassaden, davor eine riesige Bühne. Dort sitzen die Frauen und Männer einer Kapelle, ihre Musik schallt weit über den Piazza Mare, den großen Ring hinaus in die umliegenden Altstadtgassen der zentralrumänischen Stadt Sibiu. Die kennen viele auch unter ihrem deutschen Namen Hermannstadt. Nun ist Hermannstadt in diesem Augenblick Treffpunkt mehrerer tausend Menschen, viele von ihnen in Tracht.
Meine Tracht ist eine Tracht der erwachsenen Damen, oftmals auch schon verheirateten Damen, mit einem schwarzen Rock, weiße Schürze obendrauf, Bänder an den Haaren und obenrum ebenfalls ein schwarzes Leibchen. Ja, soweit verziert mit diversen Blumen und Stickereien, je nach Wunsch. Und in dem Fall habe ich sie von meiner Tante genäht bekommen. Ja, und trage sie mit Stolz gerne auf diesen Event. Den Heimattag der Siebenbürger Sachsen heißt in dem Fall ein großes Sachsentreffen.
Na, die Herkunft an sich. Man weiß, wo man herkommt und man wird das auch weiterhin bewahren. Naja, ich bin hier aufgewachsen, also schätze ich Siebenbürgen an sich schon allein deswegen. Ne? Hermannstadt ist eine sehr offene Stadt, eine weltoffene Stadt, wie sich darstellt. Also man fühlt sich hier wirklich willkommen.
Rosi Wagner lebt heute in Nürnberg, Helmut Bartel in Herzogenaurach. Doch beide haben etwas gemeinsam. Ihre Eltern lebten einst hier, in Siebenbürgen, jene Region im heutigen Zentralrumänien, in die vor über 800 Jahren deutsche Siedler kamen, um die Region landwirtschaftlich nutzbar zu machen und sie gegen Feinde von außen zu schützen. Dafür erhielten sie weitgehende Autonomierechte, und zwar genau vor 800 Jahren, erklärt der derzeit wohl ranghöchste Siebenbürger Sachse, Klaus Johannes, Staatspräsident von Rumänien.
Es sind 800 Jahre vergangen, seit unseren Vorfahren, die nach Siebenbürgen gekommen waren, um in Freiheit zu leben und da die europäische Zivilisation und christlichen Werte vor Angreifern aus dem Osten verteidigten, ihre Rechte urkundlich bestätigt wurden.
Und zwar durch ein Dokument des damaligen ungarischen Königs Andreas II., das sogenannte Andrianum.
Es ist 800 Jahre seit das Andrianum erstellt worden. Also ist ein Freibrief für die, mit den Rechten der Siebenbürger Sachsen. Dass man diese Leute ausstattet mit Privilegien. Privilegien hieß damals nicht unbedingt besondere Rechte, sondern gewisse, zum Beispiel Münzrecht oder Stadtrecht, dass sie Städte bauen.
Ergänzt Beatrice Ungar, gebürtige Siebenbürger Sächsin und Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung. Ein Treppenwitz der Geschichte. Mit den Sachsen in Deutschland aus den Regionen Dresden, Leipzig oder Chemnitz haben die Siebenbürger Sachsen so gut wie nichts zu tun.
Das ist ein Fehler, der erst irgendwann im späten Mittelalter korrigiert wurde,
erklärt Paul-Jürgen Pohr, Präsident des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien.
Die Siebenbürger Sachsen, die kommen eigentlich aus der Rhein-Mosel-Gegend. Das ist das heutige deutsche Eck, Luxemburg, das heutige Luxemburg und das heutige Nordbelgien aus Flandern. Da kamen die meisten, Anfang des 12. Jahrhunderts. Und weil für die ungarischen Könige, für den war alles, was westlich von Ungarn war, Saxonia. Und so hießen diese fälschlicherweise Saxones. Und erst irgendwann dann im 16. Jahrhundert wurde das korrigiert, um sie von eigentlichen Sachsen, Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, abzugrenzen. Das hieß dann die Siebenbürger Sachsen.
Siebenbürgen als Begriff für eine ganze Region erklärt sich im Vergleich dazu eher einfach. Der kommt
von sieben großen Burgen, also den sieben großen Städten.
Eine dieser Städte ist heute noch bekannt für ihre große Burg, gebaut auf einem Hügel, um den sich der Rest der Stadt herumschlängelt. Schäßburg oder auf Rumänisch Sighișoara.
Was da zählt in Schäßburg, das ist in erster Linie ja die gigantische Burg. Die einzige bis heute bewohnte mittelalterliche Burg in Europa, die ja auch Weltkulturerbe ist. Und diese Burg sollte man auf jeden Fall besuchen.
Empfiehlt Alois Kommer, der aus der rumänischen Region Maramure stammt und Schäßburg als eines seiner Lieblingsausflugziele in Siebenbürgen bezeichnet.
Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, die zu besuchen. Da gibt es natürlich auch den riesen Uhrturm mit einem Museum dort drin, die Bergschule in Schäßburg, eine Schule, wo auch heute noch Deutsch unterrichtet wird, mit den überdachten Treppen, die zur Schule führen. Die Bergschule, die ist wirklich in der Burg, ganz oben auf der Burg. Also das ist schon viel mehr als das Haus von Dracula.
Denn auch das gibt es dort, ein sogenanntes Dracula-Haus, eine Art Museum, in dem allerlei Kitsch in Zusammenhang mit dem legendären Graf Dracula und den in weiten Teilen Siebenbürgens verbreiteten Vampirlegenden gezeigt wird. Angeblich soll Vlad Tepes, ein walachischer Fürst, hier geboren worden sein. Vlad Tepes erhielt den Beinamen Vlad der Pfähler oder eben Dracula. So hieß der Drachenorden, dem sein Vater angehörte. Dracul steht aber auch für das rumänische Wort für Teufel. Vlad Tepes war bekannt dafür, dass er seine Feinde gerne auf gespitzten Pfählen ins Jenseits befördern ließ. Doch dass Vlad Tepes tatsächlich im siebenbürgischen Schäßburg geboren worden sein soll, Alois Kommer hat da seine Zweifel.
Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt mit dem Dracula-Haus. Das ist ein Klischee. Meines Wissens nach stimmt es auch nicht unbedingt. Also es ist ein Geburtshaus von Vlad Tepes, soweit ich mich erinnern kann. Er wird ja immer wieder in Verbindung gebracht mit der Figur von Dracula. Aber wenn wir über Schäßburg sprechen, dann ist es, glaube ich, nebensächlich dieses Haus zu erwähnen.
Oben eine Burg, drumherum die Stadt oder die Gemeinde. So wurden in Siebenbürgen häufig Siedlungen angelegt. Gut 150 Gemeinden und Städte in Siebenbürgen wurden genau nach diesem Schema geplant. In der Mitte eine Kirche, drumherum die Befestigungsanlage einer Burg. Man spricht auch von den sogenannten Kirchenburgen. So wurden die Siedlungen von den seinerzeit immer wieder einfallenden Türken und Tataren geschützt. Heltau, Michelsberg, Birtelm. Bei Reisenden, die spannende Landschaften mit der Betrachtung steinerner Zeugen der Geschichte verbinden, sind all dies beliebte Ziele ausgedehnter Exkursionen. Ein Teil dieser Kirchenburgen in Siebenbürgen wurde von der UNESCO sogar zum Weltkulturerbe erklärt. Allerdings, so Daniel Kautnick, Abiturient aus Hermannstadt.
Also ich finde, dass die Kirchenburgen jetzt für die Touristen sehr interessant sind, sehr spannend, sie ein wenig zu besichtigen. Aber die Sache ist, dass die Dörfer, sie sind fast leer, weil die meisten Siebenbürger Sachsen die Dörfer verlassen haben, Rumänien verlassen haben nach der Wende. Und ich finde es ziemlich schade, dass diese nicht wieder bevölkert werden, die Dörfer, sodass auch diese Kirchenburger lebendiger werden.
Die Siebenbürger Sachsen, die Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen haben. Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren es noch 800.000 Rumäniendeutsche. Dazu zählten nicht nur die Siebenbürger Sachsen, sondern auch die Banater Schwaben im heutigen Westen Rumäniens, die Zipser, die Landler und andere deutsch-österreichische Einwanderungsgruppen.
Und bei der letzten Volkszählung vor 89 waren wir noch 250.000. Deutsche insgesamt, die Sachsen etwa die Hälfte. Und dann kam die große Auswanderungswelle im ersten Halbjahr 90.
Weiß Paul-Jürgen Pohr vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien. Viele Rumäniendeutsche trauten nach der rumänischen Revolution im Dezember 1989 dem neuen Frieden im Land nicht zurecht und wanderten nach Deutschland aus.
Bei der nächsten Volkszählung 92 waren wir nur noch die Hälfte, 125.000. Jetzt sind wir noch etwa knappe 30.000.
Zahlenmäßig ein Leichtgewicht, politisch eher eine Größe. Immerhin stellen die Siebenbürger Sachsen den Staatspräsidenten, die Bürgermeisterin von Hermannstadt und zahlreiche weitere kommunale Mandatsträger. Offenbar traut die rumänische Mehrheit der rumäniendeutschen Minderheit einiges zu, wenn es um Kontakte Richtung Westeuropa und um politische Problemlösungen geht. Gleichwohl ist der Aderlass der Siebenbürger Sachsen, die in den vergangenen Jahrzehnten ihr angestammtes Land verlassen haben, gewaltig. Und er lässt sich wohl nirgendwo so gut besichtigen wie etwa 25 Kilometer von Hermannstadt entfernt in einem kleinen Dorf. Sonntagsgottesdienst in Rothberg, rumänisch Husia, eine 1500 Einwohnergemeinde, in der die Fassaden längst nicht so hübsch saniert sind wie in der Innenstadt von Hermannstadt. Auf den staubigen Dorfstraßen trotten gemächlich Hunde, manchmal auch Schweine und Pferde umher. Die eher baufällig anmutende evangelische Kirche ist von allerlei Grün überwuchert. Weihe der Herr meinen Weg steht eingemeißelt über dem Eingang. Innen drin predigt ein alter Mann im schwarzen Talar und schlohweißem Haar und wundert sich darüber, dass an diesem Sonntag die Kirche fast voll ist. Viele Besucher des Sachsentreffens sind nach Rothberg gekommen.
Ja, es ist beunruhigend, wenn die Kirche voll ist, denn ich war 16 Jahre Sonntag für Sonntag Mutterseelen allein in der Kirche und habe aber trotzdem einen kompletten Gottesdienst gehalten, mit allem, was dazugehört, mit Singen, mit Sagen, mit Segen. Ich habe fulminante Predigt gehalten, die leeren Bänke waren sehr zufrieden, muss ich sagen.
Gemeindepfarrer Eginald Schlattner ist weit über die Grenzen Rumäniens hinaus bekannt. 1990, nach dem großen Aderlass der Siebenbürger Sachsen, war er plötzlich alleine in seinen Gottesdiensten. Ein Schock, den er später in seinem Roman »Der geköpfte Hahn« verarbeitete, der auf Anhieb zum Bestseller wurde, ähnlich wie sein Buch »Rote Handschuhe«, in dem er seine über zweijährige Haft in einer engen Zelle des rumänischen Geheimdienstes Securitate verarbeitet hat. Heute füllt sich die Kirche sonntags wieder. Viele Touristen aus nah und fern, die Schlattners Bücher gelesen haben, pilgern in seine Gottesdienste.
Und dann scheint es ja so gewesen zu sein, dass es dem Herrgott so dumm geworden ist, nicht mehr nur mich zu sehen in dieser Kirche. Und dass er sich, dass Gott sich erinnert hat, eins müssen wir wissen, Gott erfüllt nicht unsere Wünsche, es ist kein Jolly Joker. Aber er hält sich an seine Zusage. Und eine Zusage ist ja nämlich die, sie werden kommen zum Hause Gottes, zum Tisch des Herrn aus allen Himmelsrichtungen. Und plötzlich waren sie da. Genauso wie es in der Verheißung zu hören ist, sie werden kommen aus allen Himmelsrichtungen, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen, zum Hause Gottes, zum Tisch des Herrn. Seit 5, 6 Jahren also habe ich hier jeden Sonntag zwischen 5 und 25 Leuten.
Für mich hätten wir dann in der Kirche gemacht, wenn es jetzt geregnet hätte.
Ja, das ist also schon das Wetter hält wie du. Ja.
Und Dilet, der demnächst 91-jährige Schlattner, regelmäßig zum Kaffee oder gar zum Essen in den Hinterhof seines Pfarrhauses ein. Annemarie Hiotu gehört zu den Besucherinnen und Besuchern, die dieses Angebot gerne angenommen haben.
Ja, welchen Eindruck habe ich von Rothberg? Es ist ein besonderer Ort. Es ist eine Stätte, ja, die von einer verschwindenden Geschichte zeugt. Und die ein bisschen ein Weh auch hinterlässt, aber ja, Geschichte ist Wandel. Der Geburtsort meiner Mutter ist nicht weit von hier in Altzen. Und es ist so für mich ein Gefühl der Heimat.
Annemarie Hiotzu lebt heute in Österreich, stammt aber wie viele hier aus Siebenbürgen, kommt immer wieder hierher zurück. Wie viele, die beim Sachsentreffen mit dabei sind.
Werner, komm, setz nieder, da wir Bier trinken. Und sie lang nicht gesehen.
Grüß dich, Reini, bei gut jetzt.
Ja, gut, mir geht. Und dir?
Ja, na, mir geht auch gut. Ich bin euch nicht heim auf diesem Fest heim.
Werner Scheel und Georg Schuster stammen aus der Nähe von Schäßburg, leben aber seit Jahrzehnten in Bayern. Beim Sachsentreffen haben sie endlich mal wieder Gelegenheit, in ihrer Mundart miteinander zu reden. Sächsisch in Rheinkultur. Für Außenstehende so gut wie unverständlich.
Das nennt sich eigentlich siebenbürgisch Sächsisch. Und also unsere Vorfahren, die waren eigentlich aus dem Moselgebiet und Luxemburger Raum größtenteils. Teilweise aus Franken, also Bayern, Franken. Und so, aber größtenteils Moselgebiet und Luxemburger Gegend.
Ja, wenn du in Luxemburg mitten in der Stadt sitzt,
und fängst Sächsisch an zu sprechen, dann verstehen die dich. Help gate, Werner.
Help gate.
Das ist so ist Tränken auf als Zukunft.
Jawohl, help gate. Und auf Deutsch Prost, wie gesagt, help gate.
Selbst wenn sie seit Jahrzehnten in Deutschland oder anderswo leben, viele ausgewanderte Siebenbürger Sachsen kommen immer wieder zurück zu ihren Ursprüngen, erkunden die Städte und Landschaften Siebenbürgens. Und auch er ist wieder zurückgekommen. Er, der wohl prominenteste Siebenbürger Sachse.
Für alle Siebenbürger, guten Morgen. Heute mag ich meine Straße.
Der Deutschrocker Peter Maffay, der 1963 als gerade mal 14-Jähriger aus seiner Geburtsstadt, dem siebenbürgischen Kronstadt, mit seinen Eltern nach Deutschland ausgewandert ist, gibt beim Sachsentreffen in Hermannstadt sein allererstes Konzert in seiner ehemaligen Heimat. Und seine sieben Brücken stehen auch für das Leben zwischen zwei Welten, zwischen Siebenbürgen und Deutschland.
Der Brückenschlag, darum geht es meiner Meinung nach.
Wie viele Siebenbürger Sachsen pendelt auch Peter Maffay immer wieder hin und her, zwischen seiner alten Heimat in Siebenbürgen und seiner neuen in Deutschland. Genau dieses Pendeln zwischen zwei Welten führe zu besserem Verständnis für andere Lebenswelten, für andere Kulturen, für andere Ethnien. Und schon alleine deshalb, so Peter Maffay, lohne sich eine Reise nach Siebenbürgen.
Rumänien ist nicht weiter entfernt von Deutschland wie Mallorca. Und das kennen wir wie aus der Westentasche. Rumänien ist aber Europa. Und Rumänien ist an der Nahtgrenze der Konflikte, die wir im Augenblick erleben. Es macht also sehr viel Sinn, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, mit den Bedürfnissen der Menschen hier. Man wird reich beschenkt, wenn man herkommt. Hier gibt es vielschichtige Kulturen, die miteinander über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte friedlich miteinander ausgekommen sind. Davon können wir uns manchmal eine Scheibe abschneiden. Und Rumänien ist einfach ein wunderschönes Abenteuer.
Thomas Wagner vom Deutschlandfunk ist Mitglied im Funkforum. Das ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch die Gemeinschaftssendungen wie dieses Funkmagazin finden Sie eben dort unter dem Reiter
Funkmagazin.
Wir ziehen weiter östlich und kommen zu den ungarndeutschen Kollegen. 18 deutsche Familien unterschrieben vor 300 Jahren einen Vertrag, der besagte, dass sie nach Südungarn ziehen und in der ausgestorbenen Gegend von Bonhard in Talboden ein neues Zuhause finden. Ihre Ankunft wurde in Bonhard nun groß gefeiert. Mit dabei war auch die Bürgermeisterin der Partnerstadt Wernau, Christiane Krieger, Joschi Amnet von der LDU in Deutschland. Eine Rede hielt auch die Vorsitzende der deutschen Selbstverwaltung Bonhard, Ilona Koch-Köhler. Die Forschungen führte Jujana Lohn und die neue Ulmer Schachtel ehrte auch Ilona Hock-Eggenländer, die Vorsitzende der ungarndeutschen Landesselbstverwaltung. Gesegnet wurde das neue Denkmal von Michael Mayer, dem ehemaligen Diözesanbischof. Ein Beitrag unserer Kollegin vom Funkhaus Fünfkirchen und der ungarndeutschen landesweiten Sendung Christina Arnold.
300 Jahre Wiederansiedlung Bonhard, so lautete das Motto des diesjährigen ungarndeutschen Sommerfestes in der Tolnauer Kleinstadt. Mit dabei waren auch die Partnerstädte aus dem Ausland mit einer besonders großen Delegation der Wernauer, um das Partnerschaftsjubiläum zu feiern.
Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass ich als neue Bürgermeisterin von Wernau die Städtepartnerschaft zwischen Bonhard und Wernau fortsetzen darf. Wir haben es vorher gehört, es gibt Menschen, die waren damals noch gar nicht geboren. Ich gehöre dazu und deswegen ist es eine große Ehre, dass ich heute dabei sein darf.
Die neue Bürgermeisterin von Wernau war an diesem Wochenende das allererste Mal in Ungarn und lernte erst jetzt Bonhard und die Einwohner kennen und brachte gleich eine riesige Jugenddelegation mit. In Wernau leben zahlreiche ehemalige Bonhardter, die vor 80 Jahren den Talboden verlassen mussten. Dies war auch eine Grundlage für eine grenzübergreifende Partnerschaft nach der Wende, wie in zahlreichen anderen Städten auch.
Es gibt solche Städtepartnerschaften, die heute noch immer aktiv sind und funktionieren, wie am ersten Tag. Es gibt solche Partnerschaften, die sind im Verlauf der Jahre ein bisschen eingeschlafen. Es gibt aber auch solche aktive Partnerschaften, die auch erst in den letzten Jahren entstanden sind. Durchaus auch von der nachfolgenden Generation, zu der ich mich ja selbst auch bekenne, dieser Bekenntnisgeneration, dass wir Partnerschaften länderübergreifend zwischen Deutschland und Ungarn schaffen und diese auch versuchen wollen, in Zukunft zu pflegen.
Der Begriff Ulmer Schachtel war selbst für die meisten deutschen Gäste ein unbekannter Ausdruck. So freuten sie sich auf die Übergabe des Wahrzeichens der Ansiedlung der Bonhardter.
Ein Traum ist uns heute wahr geworden. Wir erinnern uns an die Ahnen, die vor 300 Jahren nach Ungarn gekommen sind. Man hat sie gerufen, die sind gekommen. Sie haben geholfen, das Land aufzubauen und haben viel mitgebracht. Fleiß, Sparsamkeit, Fachwissen, christlichen Glauben, außerdem mehrere Gegenstände und auch einige Tiere. Sie haben sogar Kühe mitgebracht, die sie unter der Fahrt melken konnten. Aus Platzmangel sind die Stiere allerdings zu Hause geblieben. So haben die fleißigen Ahnen und die Familie Döri angefangen, sie mit viel Erfolg zu züchten. Es entstanden so die weltberühmten Rassen, die die Stadt jetzt gerade feiert.
Landesweit gibt es mehrere hundert Gedenkstätten zur Ansiedlung, aber auch zur Vertreibung der Deutschen aus Ungarn.
Deutsche Kultur, Tradition, Gemeinschaft, Tanz und Musik stehen als Begriffe auf dem Plakat des Sommerfestes in Bonhard.
Ulmer Schachtel bedeutet für mich im ersten Moment 300 Jahre Wiederbesiedlung von Bonhard. Und das feierten wir, dieses Ereignisses gedachten wir heute Vormittag hier am Kreisel in Bonhard. Eine Ulmer Schachtel, es handelt sich hier um eine verkleinerte, also eine Miniatur-Ulmer Schachtel. Der Legende nach sind die Einwanderer seinerzeit mit Ulmer Schachteln die Donau runtergekommen. Natürlich nicht alle, aber es lässt sich nicht beweisen, welche Ansiedler mit Ulmer Schachteln gekommen sind, welche zu Fuß gekommen sind und welche mit Pferdewagen, weil all diese Verkehrsmöglichkeiten waren vorstellbar oder sind heute vorstellbar.
Den Programmen und auch der Übergabe der Ulmer Schachtel gehen gründliche Forschungen voraus.
Diese Art von Erinnerungskultur unterstützt unseren Ausdruck der ungarndeutschen Identität, hilft uns und unsere Geschichte der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Ein jeder, der vorbeigeht, soll wahrnehmen, welch bedeutenden Anteil die Deutschen an der Kultur, am Aufbau des Landes hatten und haben. Bislang gibt es weniger Gedenkstätten zur Ansiedlung als zur Vertreibung und zur Verschleppung. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Vertreibung an ganz konkrete Zeitpunkte gebunden werden kann, während die Ansiedlung über ein Jahrhundert hinaus in mehreren Wellen im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts erfolgte. Auch die konkreten Erinnerungen in den Familien binden sich eher an die erwähnten Schicksalsschläge. Sie haben solchen Schmerz in uns hervorgerufen, dass zur Milderung der politischen Situation der Bedarf des Gedenkens sehr stark vorhanden war. Bei der Ansiedlung verfügen wir wenige über konkrete Kenntnisse zur Ansiedlungsgeschichte ihrer Familie oder aber ihres Heimatortes.
Das neue Wahrzeichen der Deutschen in Bonhard soll als Denkmal dienen.
Segne diesen Ulmer Schachtel, das Menschen und Länder verbindete. Sei uns nah wie dein Sohn Jesus Christus, dein Jünger, inmitten von Sturm und Wellen nahe war und sie aus der Gefahr errettet hat, und bring uns alle sicher ans Ziel unseres Lebensfahrt. Herr unser Gott, wir gedenken unseren Vorfahren, nimm sie auf in deine Herrlichkeit und lass das Gute in uns wirksam sein, dass sie gesehen haben, dass wir uns einsetzen für die Gesellschaft in unserer Welt Tag für Tag.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag täglich zwischen 10 und 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und auf 11.088 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick mit 2k am Ende .hu. Wir drehen den Globus weiter und kommen im Banat an. Die Sommerzeit ist im Banat Kirchweihzeit. Mehrere Heimatortsgemeinschaften der Banater Schwaben aus Deutschland besuchen ihre Geburtsorte und feiern gemeinsam mit den hier gebliebenen Landsleuten, aber auch der rumänischen Verwaltung, ihre traditionellen Volks- und Kirchenfeste. So wurde Ende Juli in der Temescher Gemeinde Periamos Kirchweih gefeiert und man beging damit das 300. Jubiläumsfest der deutschen Gemeinde und der örtlichen römisch-katholischen Pfarrei. Das Programm beinhaltete unter anderem ein feierliches Hochamt, eine Seelenandacht auf den katholischen Friedhöfen sowie die Segnung und Enthüllung des Denkmals Periamos 300. Rechtzeitig zum Jubiläum erschienen war auch die Monographie aus der Geschichte von Periamos, der Deutschlehrerin und langjährigen Schulleiterin Sigrid Kuhn. Es gab aber traditionell Trachtenumzug und Empfang, Tanzvorführungen und einen Ball. Vorbereitungen zu diesem Fest liefen bereits vor mehreren Jahren an, berichtete HUG-Vorsitzender Anton Enderle.
Es sind 4 Jahre, seit wir wirklich eine ideale Zusammenarbeit haben und die volle Unterstützung der Verwaltung, des Bürgermeisters und der Gemeindearbeiter, eigentlich der ganzen Periamoscher Bevölkerung von heute. Wir glauben, gerade hier zwischen dem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges und der Hauliker Pfarrkirche ist es ein Platz, der von allen wahrgenommen werden kann, und es sollte auch ein Platz der Begegnung sein. Das sieht man schon an der Anordnung des Denkmals. Man kann sich hier gemütlich hinsetzen, man kann immer wieder die Texttafeln lesen, und dieser Platz sollte vielleicht auch in Zukunft für irgendwelche Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen und dergleichen genutzt werden.
Nach mehr als 3 Jahrzehnten wurde in der Temescher Gemeinde Lovrin erneut das Kirchweihfest mit Trachtenumzug gefeiert. 240 Jahre seit der deutschen Ansiedlung und die Wiedergründung des Deutschen Ortforums galt es zum Anlass für das große Fest nach banatschwäbischen Brauch zu nehmen. Einstige und heutige Lovriner aus dem Banat und hauptsächlich aus Deutschland kamen am 3. August im festlichen Rahmen zusammen, um die Ansiedlung aus dem Elsass und Lothringen zu feiern. Dutzende Paare marschierten durch den Ort, der einst eine vorwiegend deutsche Ortschaft gewesen war. Mit dabei Trachtenträger der Gruppen Banater Kranz, Hatzfelder Pipace, Buntes Sträußchen Großer Nikolaus, Bille de Heiderose, Vergissmeinnicht Busiasch, Banatia Arad und St. Anna sowie die Blaskapelle Natlatschanka. Nach dem Trachtenumzug ging es zum Gottesdienst in die Antoniuskirche mit den Wandmalereien von Franz Ferch. Generalvikar Johann Dirschl zelebrierte zusammen mit Pfarrern aus der Umgebung mit anschließender Andacht und Kranzniederlegung am Heldendenkmal. Es ist erst wenige Monate her, dass es in Lovrin wieder ein deutsches Ortsforum gibt, berichtet deren Vorsitzende Roswitha Retzler.
Wir sind jetzt ganz am Anfang. Wir haben vorläufig 55 Mitglieder und es sind noch, was sich einschreiben. Wir haben viel im Plan und wollen vieles organisieren jetzt weiterhin. Zum Beispiel und weiterhin Kerwei, Ausflüge, kurze Ausflüge, Traubenball können wir machen oder Katrainerball.
Am gleichen Tag wie die Lovriner feierten auch die Gutenbrunner Kirchweih. Es war das Wochenende nach der deutschen Wallfahrt, dass das 300. Ansiedlungsjubiläum festlich begangen wurde. Dazu waren über 300 Landsleute aus Deutschland angereist, aber es beteiligten sich auch zahlreiche Banater Schwaben und Würdenträger an dem Fest mit seinen verschiedenen Höhepunkten. Sei es der Gottesdienst mit der himmlisch dargebotenen Musik, die Segnung der neu renovierten Wendelin-Kapelle, das umfangreiche, bunte, multiethnische Kulturprogramm, der Tanzabend oder die Gedenkmomente an den Heldendenkmälern oder auf dem Friedhof, keiner der Teilnehmer ging bei diesem Fest leer aus. Die Heimatortsgemeinschaft Gutenbrunn war nebst dem katholischen Pfarrer Janko Dorian, der aus Lipa und Neudorf auch für Gutenbrunn zuständig ist, und der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Denutz Kodrian die Haupttriebfedern für das groß gefeierte Jubiläum 300 Jahre Gutenbrunn. Bleibende Zeichen wurden ähnlich wie in Perjamosch gesetzt, sagt die Vorsitzende der Heimatortsgemeinschaft Gutenbrunn, Hiltrud Leber.
Es bleibt nicht nur die Erinnerung an diesen schönen Tag und an dieses besondere Fest, sondern es bleibt vor allem, ich denke, die Kapelle ist ein Zeichen dafür, was man gemeinsam, wenn man zusammenhält und zusammensteht, schaffen kann. Ja, es gibt von Gutenbrunn viele Chroniken, sag ich jetzt mal. Und zum 300-jährigen Jubiläum habe ich all diese Bücher und Chroniken zusammengefasst in ein Buch. Das Buch ist chronologisch nach den Jahreszahlen aufgebaut und es ist aber auch eine Chronik der Heimatortsgemeinschaft, die bereits in den 50er Jahren in Deutschland begonnen hat. Also es ist ab dem Jahr 1953 ist dann in einem Jahr was in Deutschland passiert und im gleichen Jahr hier was im Banat passiert. Es gibt auch einen Jubiläumstaler aus Messing, versilbert. Ich sage ein wertvolles Stück, ich sage ein Erbstück. Wir hören immer wieder, dass Leute nach Gutenbrunn kommen, teilweise Leute, die seit 100 Jahren das Dorf verlassen haben, also deren Nachfahren, und schauen wollen, wo ihre Wurzeln sind. Und es gibt kaum Erklärungen. Und im Zuge der Restaurierung der Kapelle war klar, dass wir eine dreisprachige Tafel anbringen, in der die Kapelle erklärt wird, in wenigen Sätzen das Wesentliche. Wir haben aber auch vor, so eine Tafel auch am Friedhof zu machen. Wir haben auch vor, einen Flyer zu machen, wo wir dann auf die Tafeln hinweisen und auf die wichtigsten Geschehnisse im Ort. Wir haben ja auch den Adam Müller Gutenbrunn, die Persönlichkeit im Dorf. Und wenn jemand nach Gutenbrunn kommt, dann soll er dreisprachig nachlesen können, was es an kulturellem Gut hier im Dorf alles gibt.
Kirchweih feierte unter vielen anderen auch die Mutter-Anna-Kirche in Neu-Sankt Anna im Kreis Arad. Die Heimatortsgemeinschaft veranstaltete die diesjährige 156. Auflage der Kirchweih Anfang August gemeinsam mit der örtlichen römisch-katholischen Kirchengemeinde, ohne dabei das Deutsche Forum in irgendeiner Weise mit zu involvieren. Es gab aber Gespräche, die eine künftige Zusammenarbeit möglich machen. Das Deutsche Kreisforum Arad und seine Jugendgruppen Banatia aus Neu-Arad und Sankt Anna luden am Nachkehrweihtag zu einem interkulturellen Abend in den Katharina-Ackermann-Park der Arader Kleinstadt ein. Mit dabei war auch unser Kollege Adi Ardelian von der deutschen Sendung bei Radio Temeswar.
Ihr Kirchweihfest feierte in diesem Sommer auch die Mutter-Anna-Kirche in Neu-Sankt Anna. Die Heimatortsgemeinschaft veranstaltete die diesjährige 156. Auflage der Kehrweih Anfang August gemeinsam mit der örtlichen römisch-katholischen Kirchengemeinde, ohne dabei das Deutsche Forum in irgendeiner Weise mit zu involvieren. Es gab aber Gespräche, die eine künftige Zusammenarbeit möglich machen. Das Deutsche Kreisforum Arad und seine Jugendorganisationen Banatia aus Neuarad und Sankt Anna luden am Nachkehrweihtag zu einem interkulturellen Abend in den Katharina-Ackermann-Park der Arader Kleinstadt ein. Den Auftakt gab die Nadlacanka-Blaskapelle der Slowaken aus Nadlak und die deutsche Tanzgruppe Banatia aus Neuarad, die die Besucher zum Tanz aufforderte. Die anwesenden Gäste begrüßte die in diesem Sommer neu gewählte Vorsitzende des Deutschen Forums in Arad, Bettina Sellner-Nikware.
Als neue Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen aus dem Kreis Arad ist es mir eine besondere Ehre und Freude, als erste Amtsaufgabe in meinem Mandat Sie alle in meinem Namen, im Namen des gesamten neuen Vorstands und im Namen der Mitveranstalter dieses interkulturellen Abends, dem Arbeitskreis Banatia Rumänien, herzlich zu begrüßen.
Gemeinsam mit ihrer Mutter Pompilia Sellner, der Schriftführerin des Deutschen Forums in Arad, lud Bettina Sellner-Nicola den DFDR-Stadtrat in St. Anna Claudius Höniges auf die Bühne ein, um diesen mit dem Stefan-Jäger-Preis für das Jahr 2023 zu ehren.
Sehr geehrte Damen und Herren, heute ehren wir einen sehr entschlossenen jungen Mann für seinen unermüdlichen Einsatz für und in der deutschen Gemeinschaft in St. Anna mit dem Stefan-Jäger-Preis.
Der Stefan-Jäger-Preis der gleichnamigen Stiftung aus Temeswar wird jährlich an junge Mitglieder der deutschen Gemeinschaft aus dem Banat verliehen, die sich besonders für den Erhalt der banatschwäbischen Traditionen und der deutschen Sprache einsetzen. Der Preis besteht aus einem Diplom, der Stefan-Jäger-Münze und einer Geldprämie. Vorgeschlagen für diesen Preis wurde Claudius Höniges seitens des Deutschen Kreisforums Arad und dessen Jugendorganisationen Banatia sowie seitens des deutschsprachigen Journalistenvereins Funkforum. Der aktuelle Preisträger beendet sein zweites Mandat als DFDR-Stadtrat. Er ist 35 Jahre alt und seit seiner Jugendzeit setzt er sich in St. Anna tatkräftig für die Bewahrung von mobilen und immobilen Kulturerbe der Deutschen ein. Innerhalb der Laudatio wurden die Renovierungsarbeiten am Lambert-Steiner Kulturheim hervorgehoben, die er koordiniert und teils auch eigenhändig durchgeführt hat. Er hat die deutsche Jugendgruppe in St. Anna aktiviert, gemeinsam mit den Jugendlichen und Erwachsenen fünf verschiedene deutsche Trachten aus St. Anna und Umgebung nachgemacht, sowie die Kirchweihfeste in Alt-St. Anna, Chimant und Pankota wieder ins Leben gerufen. Seit der Auflösung des alten Vorstandes des Ortsforums durch das Regionalforum Banat 2018 ist Claudius Höniges der Delegierte des Arader Kreisforums für St. Anna. Den Preis händigte ihm der Geschäftsführer des Banater Vereins für internationale Kooperation Banatia und der Stefan-Jäger-Stiftung Benjamin Neurohr aus.
Es ist schön, wenn man gelobt wird für die Arbeit, die man macht. Wer mich kennt, weiß, wenn ich was mache, dann mache ich es mit Herzblut. Ich bin oftmals nicht Stunden, sondern Tage beim Forum, um die Arbeiten zu verrichten, egal wie die anstehen, ob es jetzt um die Trachtengruppe ist, ob es um die Arbeiten im Lambert-Steiner Kulturheim geht oder andere Tätigkeiten. Aber St. Anna hatte einen Neubeginn, sagen wir mal 2018, als der ehemalige Vorstand entlassen wurde. Und wir haben es geschafft, das Forum St. Anna, das viele wahrscheinlich für verloren gehalten haben, zu dem wahrscheinlich stärksten Lokalforum des Landes aufzubauen. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wohl, diese Laudatio zu bekommen, denn hinter mir stecken nicht nur jetzt die 10 jugendlichen Kinder hier, hinter mir steckt eine Armee von Leuten, muss ich ehrlich sagen, die jeden Tag wirklich ihren Teil dazu beileisten. Und denen möchte ich herzlich danken.
Der Träger des Stefan-Jäger-Preises 2023, Claudius Höniges, stellte des Weiteren die 5 deutschen Trachten vor, die er gemeinsam mit seiner Jugendgruppe und den erwachsenen Helfer aus der Gemeinschaft in den letzten Jahren nachmachen konnte.
Wir haben hier als allererstes den Patschur, die St. Anna-Tracht zur Kirchweih, die Bauerntracht. Als zweites haben wir den Schopf plus die Tracht, die zum Maibaum getragen wird, in St. Anna. Die dritte Tracht ist die Kirchweihtracht aus Hellburg. Wenn wir uns die Maibaumtracht und die Kirchweihtracht in Hellburg angucken, sehen wir einen sehr geringen Unterschied. Die vierte Tracht ist die Tracht aus Chimant, die wir nachgeschneidert haben, die vor fast 40 Jahren verloren gegangen ist. Und die fünfte Tracht, die dieses Jahr dazugekommen ist, ist die Tracht aus Pankota. Es hat einen speziellen Grund, warum wir eigentlich diese 5 Trachten haben, zeigen und nutzen. Es geht darum, dass eigentlich unsere Urahnen, als sie ins Banat gekommen sind, nach St. Anna gekommen sind und zum größten Teil aus St. Anna in diese anderen Gemeinden, also von St. Anna nach Hellburg, nachher nach Pankota und nach Chimant ausgewandert sind, größtenteils.
durch diesen interkulturellen Abend wollten die Veranstalter die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Volksgruppen aus dem Banat hervorheben, so Claudius Höniges weiter. Innerhalb des Kulturprogramms traten auf die Blaskapelle Natlacanka mit slowakischen und deutschen Liedern, die deutsche Banatia-Tanzgruppe aus Neuerath, das rumänische Kununica-Ensemble aus Sanctana, die rumänische Theatergruppe The Shock aus Cumluș und die rumänische Spicul-Tanzgruppe aus Olari, die gemischte deutsche Tanzgruppe aus Hatzfeld und Großjecha, das bulgarische Ensemble Bulgarce aus Vinga und die örtliche deutsche Banatia-Tanzgruppe aus Sanctana. Zum krönenden Abschluss stellten die anwesenden deutschen Tanzgruppen ihre Gemeinschaftstänze vor.
Das war ein Beitrag meines Kollegen Adrian Ardellian, der bei der deutschen Sendung von Radio Temes war zu hören ist. Die läuft täglich live ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle oder ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Die Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro unter dem Link Asculta.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Es geht weiter zu den Kollegen von Radio Neumarkt. Vom 8. bis 12. August fand in Siebenbürgen die Haferlandwoche statt, um der deutschen Wurzeln in der Region zu gedenken. Ein Anlass für viele ausgewanderten Sachsen, in die alte Heimat zurückzukehren. Julius Fitzke hat die Festlichkeiten für Radio Neumarkt besucht. Der junge deutsche Journalist hat einen Monat lang in der deutschen Redaktion mitgearbeitet.
Es ist heiß dieser Tage im Haferland. Unter blauem, wolkenlosem Himmel erstreckt sich weites, dünn besiedeltes Hügelland. Die kleinen Dörfer heißen Deutschkreuz, Hamruden, Radeln oder Klosdorf. In insgesamt 10 Ortschaften fand vom 8. bis 12. August die Haferlandwoche statt. Ein Fest, das an die deutsche Geschichte in Siebenbürgen erinnern soll. Auf verschlafenen Kneipenterrassen trinken Rentner ihr Bier. Eine heubeladene Pferdekutsche zockelt vorbei. Doch etwas ist anders heute. Vor den alten Kirchenburgen stehen Festzelte, die Schotterwege sind zugeparkt, darunter Autos aus Ingolstadt oder München. Grüppchen älterer Leute schlendern zwischen den bunten Steinhäusern umher. Einige sprechen Deutsch miteinander. Die Festbesucher sind vor allem Rumänen, doch auch Siebenbürger Sachsen sind darunter. Geboren im Haferland, wohnhaft aber schon lange in Deutschland.
Das heißt, Sie sind ja aus der Gegend und die meisten, die jetzt hier sind, sind aus Deutschland angereist?
Ja, das sind Nachkommen von den ausgewanderten Sachsen oder auch ausgewanderte Sachsen. Die, was hier noch in den Dörfern zu Hause sind, haben sich organisiert, um hier im Haferland zu tanzen und Musik zu machen.
Die BRD begann in den 70er Jahren, die Sachsen aus dem sozialistischen Rumänien rauszukaufen. Mindestens 8000 Mark kostete das pro Person. Die sächsischen Dörfer begannen sich zu leeren. Nach der Wende ereilte die Region dann ein regelrechter Abwanderungsschock. 95% aller Sachsen verließen ihre Heimat, die meisten in Richtung Deutschland. Heute leben nur noch knapp 23.000 Deutsche in Rumänien.
Und sind Sie selber hier aus der Gegend oder sind Sie aus Deutschland?
Nein, ich bin total aus der Gegend. Ich bin Engländer.
Ah, okay.
Ich war bis Oktober letzten Jahres der britische Botschafter in Bukarest. Und seit 2019 komme ich immer zum Haferlandfest. Ja, wissen Sie, in Vor ungefähr 25 Jahren liest man überall, was für eine Katastrophe es war, nachdem die Sachsen plötzlich Siebenbürgen verlassen hatten. Die Kirchenburgen und die Häuser fielen in Ruinen. Und es schien wirklich, dass diese Kultur, die damals fast 1800 Jahre alt war, zu verschwinden drohte. Und daraufhin haben mehrere Organisationen, auch aus meinem eigenen Land, wie die Mihai Eminescu Trust, haben angefangen, die Kirchenburgen, die Häuser, das Way of Life zu retten.
Nach der Wende dauerte es einige Jahre, dann begannen sich die Dörfer wieder zu füllen. Seit den Nullerjahren fließt viel Geld in die Region, dessen touristisches Potenzial man inzwischen erkannt hatte. In den warmen Monaten kommen zudem die Sommersachsen aus Deutschland, die noch ein Häuschen dort halten, um einige Zeit in der alten Heimat zu verbringen. Ringsherum eröffnen Cafés und Pensionen, Aussteiger aus Westeuropa kaufen sich kleine Häuser hier. Die Hauptbühne kommt Leben. Die Blasmusik hat sich als Element sächsischer Kultur bis heute gehalten. Vor allem in den deutschen Heimatverbänden der Siebenbürger Sachsen. Sie tragen die Trachten der Väter und Großväter, blasen in ihre Trompeten und Hörner. Doch die Ansagen erfolgen ausschließlich in rumänischer Sprache. Überhaupt sind die meisten Programmpunkte auf Rumänisch, ebenso wie die Besucher des Festes. Nur eine Minderheit sind zugereiste Gäste aus Deutschland. Der Kinderstand, die Zuschauerränge, das Rumänische dominiert. Ich treffe ein paar Besucher in einem nahegelegenen Café. Sie sind enttäuscht. Viel zu viel von der sächsischen Kultur sei schon verloren gegangen.
Das ist halt leider so. Und da kommen wir und sagen, oh, ich will mal wieder so was essen, ne? Ein gutes rumänisches Essen, eine Ciorbe oder Sarmale und so. Nix. Handlich und so gibt es nur jetzt, wo diese Feste sind. Ne? Ansonsten kriegst du auch hier nur Eis und irgendwelchen Schokokuchen. Ne? Also dieses Traditionelle, dass sich jemand die Mühe macht, Pfannkuchen zu machen oder so. Obwohl, hier findest du es noch eher als in Deutschland. In Deutschland macht auch keiner mehr Pfannkuchen.
Das Komische war, ich habe in einer Hermerstadt gewohnt.
Dann geht's zurück zur Bühne. Man gibt Pinocchio für die Kinder. Ein weiterer Programmpunkt auf Rumänisch.
Ja, se ma pucchio de treabă.
Heute hier oder sind Sie schon länger da?
Nein, doch, ich bin schon länger hier, 14 Tage schon.
Ah, also Sachsen-Treffen auch noch mitgenommen?
Ich bin kein Sachse, ich bin Zugereister.
Ah.
Erbstück.
Also Sie beiden. Während die wendigen Puppenspieler auf der Hauptbühne bestaunt werden, mache ich einen kleinen Rundgang durchs Dorf. Auf einem Hügel betrachten ein paar Sachsen ein altes Haus.
Das heißt, Sie leben immer noch hier?
Nein, ich bin 90 ausgewandert. Wir leben in Ingolstadt, in Bayern, aber kommen fast jedes Jahr hierher und besuchen also die alte Heimat.
Ah, das heißt, Sie sind genau hier in dem Ort aufgewachsen?
Ja, also die Straße runter, 5 Häuser weit auf 17, aber mein Papa hat es damals verkauft und seitdem, aber wir kommen immer wieder gerne.
Und wie viele Sachsen sind jetzt noch hier, also die immer noch in Deutschkreuz leben?
Einer.
Einer?
Ja.
Oha.
Das ist der Verwalter von der Kirche, von der Burg, also ist noch einer.
Noch gibt es sie, die Spuren sächsischer Geschichte in der Region. Doch leider mit abnehmender Tendenz. Das Haferland hat nach Leerstand und sächsischer Abwanderung der Nachwendejahre zu einer neuen Identität gefunden, sein touristisches Potenzial entdeckt und lebt neu auf. Das ist nur zu begrüßen. Doch es ist fraglich, ob die Siebenbürger Sachsen, die über Jahrhunderte hinweg die Region prägten und in den pittoresken Dörfern die Hauptbevölkerungsgruppe stellten, in der neu angebrochenen Epoche des Haferlandes noch eine Rolle spielen werden.
Funkmagazin.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen, aber auch montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf 1197, 1323 und 1523 Kilohertz Mittelwelle. Online kann man die Sendungen im Livestream mithören auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Muresch. Das ist maroschvasarhelyradio.ro und Aktuelles aus der Redaktion findet man online unter radioneumarkt.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die Kollegen ganz im Osten unseres Sendegebiets, könnte man sagen, wenn das Funkforum ein solches hätte, sind jene, die die deutsche Sendung bei Radio Bukarest machen. Die senden täglich für das ganze Land. Und so kommt es, dass die Kollegen dann eben auch bei verschiedensten Veranstaltungen landesweit dabei sind. 4 Tage lang haben die Mediascher Sachsen von nah und fern in ihrer Heimatstadt das 7. Mediascher Treffen vom 9. bis zum 12. August gefeiert. Über 300 Mediascher kamen an diesem langen Wochenende zusammen, um gemeinsam Gemeinschaft zu feiern. Mit dabei war auch Dr. Hans-Otto Drottloff, Vorstandsmitglied in der Heimatgemeinschaft Mediasch in Deutschland. Er war sehr froh, wiederum mit alten und neuen Freunden in seiner Heimatstadt feiern zu dürfen, erklärte er unserer Kollegin Monika Strava von Radio Bukarest.
Ich bin nur unendlich dankbar und glücklich. Besser kann man das, was ich jetzt fühle, nicht ausdrücken. Dankbar, dass es geklappt hat. Dankbar, dass wir alle gesund hierher kommen konnten. Und überglücklich über die große Zahl von Leuten, die doch den Weg bis hierher gefunden haben. Weit über das, was ich mir in meinen kühnsten Träumen vorgestellt hätte. Man weiß heute noch nicht genau, wie viele Leute da sind. Man wird es wahrscheinlich auch nicht genau erfahren, weil 300 Abzeichen gemacht worden sind und verkauft worden sind. Aber es sind mehr Leute da. Was will einem Veranstalter Besseres passieren, als dass man kommt und seine Angebote annimmt und fröhlich miteinander feiert?
Das verdankt man auch der regen Arbeit der Heimatgemeinschaft Mediasch. Können Sie uns kurz erwähnen, was die Heimatgemeinschaft Mediasch, wie aktiv sie in Deutschland ist?
Die Heimatgemeinschaft Media schiebt es seit dem Jahr 1999. Sie ist damals gegründet worden als ein gemeinnütziger Verein, ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der die Gemeinschaft der Mediascher pflegen möchte. Und unter Gemeinschaft der Mediascher pflegen ist eine vierschichtige Aufgabe damit verbunden, denn diese Gemeinschaft ist durch die historischen Umstände heute zerrissen und die meisten Mediascher, die mal in dieser Stadt gewohnt haben, es waren mal über 10.000, sind jetzt irgendwo im Ausland, sehr viele in Deutschland, in Österreich und in aller Herren Länder, könnte man fast sagen. Und es gibt aber eine immer noch sehr starke Gemeinschaft der Mediascher hier vor Ort. Und den Zusammenhalt der Mediascher in der Diaspora auf der einen Seite zu pflegen, die Verbindung zu unserer Heimatstadt zu halten, dafür zu sorgen, dass die Mediascher immer wieder auch hierher kommen, dass sie die Notwendigkeiten der Unterstützung, die man hier braucht, kennen. Das ist wichtig und ein wichtiges Ziel, das wir eben haben, ist wirklich hier die Organisationen hier zu unterstützen. Die Kirche, das Forum, die Diakonie, die sich um die Menschen, die ihr Leben kümmern.
Wie oft treffen Sie sich in Deutschland zum Beispiel? Gibt es regelmäßige Treffen zwischen den Mediaschern, die in Deutschland leben?
Also es gibt das sogenannte große Mediascher-Treffen, das alle 3 Jahre stattfindet. Zum ersten Mal im Jahr 1981 schon, lange bevor der Verein gegründet worden ist und über viele Jahre in Kufstein in Österreich und seit neuestem eben schon mehrmals in Dinkelsbühl, immer im 3-Jahres-Rhythmus. Es gibt dann noch seit vielen Jahren in Heilbronn einen sogenannten Mediascher-Nachmittag. Das ist ein kleineres Treffen und wir bemühen uns allerdings noch nicht mit sehr großem Erfolg, auch andere regionale Treffen ins Leben zu rufen.
Und Sie haben bereits erwähnt in Ihren Ansprachen den Tramiter, das Medium, das eigentlich die Mediascher verbindet. Was können Sie uns dazu sagen?
Na gut, der Tramiter ist eine von zwei regelmäßig erscheinenden Publikationen. Im Jahr 2000 ist das sogenannte Mediascher Infoblatt aus der Taufe gehoben worden. Günter Schuster hatte die Idee und die Initiative und hat das auch als verantwortlicher Redakteur über viele Jahre gepflegt. Das ist ein in deutscher Sprache zweimal im Jahr erscheinendes Heft. Im Augenblick sind es immer 68 Seiten. Und der bekommt eben eine Beilage, den Medwescher Tramiter, das ist auf Sächsisch der Name des Trompeterturms hier. Das ist also eine mundartliche Beilage. Und wie wir mit einem bisschen Stolz, sage ich dann schon, sagen, ist es wohl die einzige periodisch erscheinende Publikation, die vollständig in sächsischer Mundart verfasst ist.
Und Sie sind darum bemüht, dass die Heimatgemeinschaft Mediasch auf mehr Mitglieder zählt, dass Sie die Tausendermarke überschreiten. Wie wichtig ist Ihnen diese Tausendermarke?
Die Tausendermarke als solche ist ja eigentlich eher etwas Symbolisches. Wenn man sich keine Ziele steckt, wird man keine erreichen. Und wenn man also, wie wir, bei allen demografischen Veränderungen, die der Mitgliederstand mit sich bringt, über viele Jahre doch ungefähr 930 bis 940 Mitglieder haben, wäre einfach das der nächste Quantensprung. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir 1100 haben, aber die erreicht man auch erst, wenn man 1000 erreicht hat.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und neue Mitglieder und hoffentlich sieht man sich wieder in Mediasch.
Vielen herzlichen Dank. Also wenn alles gut geht, nichts mehr Schlimmes dazwischen kommt, dann spätestens zu einem solchen Treffen wie hier 2027.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als deutscher Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Die Sendungen sind täglich empfangbar von Montag bis Samstag zwischen 14 und 15 Uhr Rumänienzeit, das heißt 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in den verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro. Und damit endet das heutige Funkmagazin, die Gemeinschaftssendung des deutschsprachigen Medienvereins Funkforum, der Journalisten aus Rumänien, Ungarn und Deutschland in sich vereint. Sollten Sie die heutige Sendung verpasst haben, machen Sie sich keine Sorgen. Einzelne Beiträge unserer Mitglieder finden Sie unter www.funkforum.net, die Gemeinschaftssendung unter dem Reiter Funkmagazin. Das nächste Funkmagazin ist in 5 Wochen zu hören, und zwar am letzten Donnerstag im September, also am 26. Ich bin Astrid Weiß von Radio Temeswar, der Sendung in deutscher Sprache. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.